Hallo und herzlich willkommen zu 256 Partien später. Ich heiße Peter und ich spreche heute mit Hesi über Innovation, ein Spiel, was sie nicht losgelassen hat. Hallo Hesi.
Hallo Peter.
Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, quasi so ein kleines Nebenprojekt zu starten, neben Einzelspiel, und freue mich sehr, dass ich die erste Folge auch mit dir aufnehmen kann. Das freut mich wirklich.
Ich freue mich auch total. Ich fühle mich ein bisschen geehrt.
Ja, machen wir gar keine großen Umschweife. Ich habe hier den Podcast unter anderem gestartet, weil ich so gut wie keine Folgen über Innovation gefunden habe und das Spiel gerade sehr gut finde. Und ich spiele das ja gerade auch viel mit dir. Hesi, was ist Innovation?
Was ist Innovation? Da gibt es zwei Antworten, die ich darauf meistens immer gebe. Die eine ist ziemlich pretentious und wirkt auswendig gelernt, weil es auch genau so ist. So wurde mir das Spiel nämlich damals erklärt, nicht im genauen Wortlaut, aber ungefähr. Nämlich Innovation ist eine Studie über das Chaos, eine Abhandlung darüber, wie unfähig wir Menschen sind, Zufälle als das zu erkennen, was sie in Wirklichkeit sind. Nämlich wertfreie Begebenheiten. Und Innovation ist der Prozess, sich mit damit abzufinden, dass man nicht alles kontrollieren kann und im Endeffekt, im finalen Stadion, ein Erlernen, Freude daran zu empfinden, was es bedeutet, zu leben. So hat man mir das mal erklärt.
Okay.
Das war der Grund.
Okay, ja.
Warum ich mir das Spiel dann gekauft habe. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil es am Ende dann doch nur ein Kartenspiel mit 104 Karten ist.
Ja. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Ich hatte auch eben schon direkt gedacht, man muss auf jeden Fall auch so ein bisschen Kontrolle abgeben können und loslassen können, so um es vollständig zu genießen.
Das auf jeden Fall. Ich könnte einen kurzen Abriss geben, was man in dem Spiel macht und worum es überhaupt geht.
Ja, genau. Hast du auf dem Schirm, wer der Autor ist und wer es rausgebracht hat und so? Oder
natürlich,
soll ich dir da unter die Arme greifen?
Das ist ein Spiel von Karl Tschudik. Es müsste aus dem Jahr 2010 gewesen sein.
Richtig, ja.
Bei Karl Tschudik-Spielen kann man das nie so hundertprozentig genau sagen, weil der immer so eine relativ lange offene Beta-Phase bei seinen Spielen hat. Mhm. Deswegen, ob das dann mal ein Jahr vorher oder nachher war, die Boardgame-Geek-Einträge sind da nicht so hundertprozentig. Genau, das ist ein Spiel, das besteht aus 104 Karten. Und jede einzelne Karte ist einzigartig. Das heißt, es gibt gar keine Duplikate. Die Karten sind aufgeteilt in 5 Farben und haben unterschiedliche Symbole. Und alle Karten sind auch aufgeteilt in 10 Zeitalter. Die Zeitalter entsprechen ungefähr dem Fortschritt der menschlichen Zivilisation. Und in dem Spiel geht es, wie der Name sagt, quasi so um die Erfindungen, die die Menschheit vorangetrieben haben. Von der Höhlenmalerei, oh, ich glaube, die Karte gibt es gar nicht, vom Rad bis zur künstlichen Intelligenz, im Grunde alles. Und bei dem Spiel geht es darum, dass man Karten aus dem ersten Zeitalter ausspielt. Man darf von jeder Farbe immer nur eine Karte ausliegen haben, das heißt maximal 5 Karten vor sich liegen haben. Wenn man eine Karte ausspielt aus einer Farbe, die man schon vor sich liegen hat, dann wird die da draufgelegt. Das heißt, dadurch bildet sich so ein Stapel. Und durch verschiedene Effekte nachher kann man im Spiel diese Stapel in eine bestimmte Richtung auffächern. Das heißt, man kann die dann nach links, rechts oder oben fächern. Und dadurch, dass dann diese Stapel mit den darunterliegenden Karten aufgefächert sind, werden mehr von diesen Symbolen auf den Karten wieder sichtbar. Und das ist ein wichtiger Mechanismus, weil nämlich viele der Karteneffekte, die auf den Karten draufstehen, dadurch getriggert werden, dass man schaut, wie viele von diesen Symbolen man hat. Also man kann die Karteneffekte ausführen, die auf den Karten stehen, und alle Personen am Tisch, die genauso viele Symbole haben, dürfen diese Effekte dann auch ausspielen. Und es gibt auch andere Effekte, die dann negative Auswirkungen auf die anderen Personen am Tisch haben und die gelten dann auf alle Personen, die weniger Symbole als man selber hat. Das heißt, man versucht, viele Karten auszuspielen, die Karten möglichst groß zu fächern und möglichst viele Symbole zu haben und Karteneffekte zu finden, die einem dazu bringen, Einflusspunkte zu kriegen, mit denen man sich dann Siegpunktkarten kaufen kann. Und wenn man eine bestimmte Anzahl Siegpunktkarten bekommen hat, dann hat man das Spiel gewonnen.
In der Regel.
Ganz grob.
Ja, es gibt ja dann nochmal andere Arten zu gewinnen, was ich später irgendwie erstmal sehr verwirrend und dann auch sehr gut fand, weil wenn man halt mit diesem ganzen, wenn wir ja die ganze Zeit diese Zielpunktkarten sammeln wollen und ich merke, ich hänge da total hinterher, es bleibt mir manchmal noch hinten im letzten Zeitalter häufig irgendwas übrig, um vielleicht doch noch was zu reißen.
Genau, es gibt halt so solche zusätzlichen Karten, wie zum Beispiel, also die man automatisch bekommt, wenn man zum Beispiel von allen Symbolen mindestens 3 hat. Und das sind meistens so Anforderungen, die nicht so leicht zu kriegen sind. Aber ja, das sind dann nochmal so Bonus-Errungenschaften, die man kriegen kann, die einem näher zum Sieg bringen.
Ja, kurze Frage, ist das für dich eher ein 2- oder ein 2-4-Personen-Spiel?
Das ist für mich kein 4-Personen-Spiel. Ich spiele es am liebsten zu zweit, aber ich habe es tatsächlich am häufigsten zu dritt gespielt.
Okay. Durch die soziale Komponente irgendwie zu Hause, genau, oder so?
Also, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie ich so an das Spiel rangekommen bin. Und zwar...
Ja, das wäre auch meine erste Frage. Wann und in welchem Kontext hast du Innovation zum ersten Mal gespielt?
Ja.
Und vielleicht, ja, wie war dein Ersteindruck von dem Spiel dann auch?
Ja, das kann ich alles erklären. Da muss ich ein kleines bisschen ausführen. Ich würde sagen 2006, 2007, so um den Dreh irgendwann wieder so richtig ins Brettspiel-Hobby reingekommen. Davor hatte ich eine lange Zeit Pause, wo ich aber hauptsächlich so Magic gespielt habe. Und als ich dann wieder in das Hobby reingekommen bin, habe ich natürlich erstmal geguckt, was gibt es denn jetzt alles Cooles? Und das kennt wahrscheinlich jede Person, die neu in das Brettspiel-Hobby kommt, man wird erstmal erschlagen von Tausenden von Möglichkeiten. Und ich hatte aber so eine sehr klare Vorstellung dessen, was ich möchte. Nämlich, meine Lieblingsspiele waren sowas wie Roborally, Galaxy Trucker, Cosmic Encounter, das alte Dune. Und das sind halt, also wenn es so einen roten Faden gibt bei den Spielen, die ich immer cool fand, dann waren das Spiele mit Spezialfähigkeiten, Spiele, wo die Personen am Tisch alle sich ganz unterschiedlich entwickeln, Spiele, wo die Spielbalance auch mal komplett aus dem Ruder geworfen wird, dadurch, dass irgendwas total overpowered ist, was dann aber wieder in Ordnung ist, weil irgendeine andere Person dann auch wieder was komplett anderes machen kann, was dann auch nochmal total verrückt ist. Also diese, was man so gerade von Cosmic Encounter kennt, diese Spielsituationen, die in jede Richtung komplett eskalieren, dadurch aber auch wieder so ein bisschen nicht zu sehr aus dem Ruder laufen, weil einfach alle eskalieren können. Und halt vor allem Spiele, die so ein bisschen chaotisch sind und durch diesen chaotischen Faktor halt immer wieder so eine Prise Frische reinbringen. Und ich bin dann irgendwann auch an Ruhm für Rom gekommen. Das kam, ich glaube, 2010 oder 2011 zum ersten Mal auf Deutsch raus. Das ist auch ein Spiel von Karl Schuddig. Es kam damals bei Lookout-Spiele in so einer ganz kleinen Schachtel. Irgendwie 15 Euro oder so. Mittlerweile ist das out of print und man bezahlt da, glaube ich, für diese Lookout-Schachtel 80 bis 100 Euro oder so.
Wollte gerade sagen, man kriegt es jetzt nicht mehr für 15.
Nee. Das ist auch leider eins dieser Spiele, die aufgrund von ganz blöden und komplexen Umständen wahrscheinlich nie wieder produziert werden, weil die Rechte da jetzt irgendwo an Stellen liegen, wo sie verrotten. Egal, das ist eine andere Geschichte. Aber
wir haben ja immerhin Innovation.
Genau, das haben wir immerhin. Aber Ruhm für Rom war auf jeden Fall eins dieser Spiele, die mich total umgehauen haben. Und war auch sofort eins meiner Lieblingsspiele. Das hat vor allem so Multi-Use-Cards irgendwie komplett neu für mich auf den Tisch gebracht. Und in dem Spiel gab es halt auch ganz viele Karteneffekte, die total übertrieben stark waren. Und da ist es auch alle 5 Minuten passiert, dass irgendwer gerufen hat, was, du kannst jetzt was machen? Oder auch Karten, wo einfach draufsteht, du gewinnst das Spiel, die aber sehr schwer sind auszuspielen. Und das hat mich total gecatcht. Und da habe ich dann gedacht, was macht denn dieser Karl Czurek noch? Und ungefähr zeitgleich zu dem deutschen Release von Ruhm für Rom, was eigentlich schon ein älteres Spiel war, kam in Amerika halt auch Innovation raus. Und das hat halt so einen super Hype bekommen, weil das neue Spiel von dem Macher von Ruhm für Rom war. Und ich habe das dann online immer gesehen und ich war total heiß drauf. Obwohl dieses Spiel unfassbar trocken und hässlich aussah. Also so wirklich null Grafik, nur Zahlen und so Symbole, die sahen so ein bisschen aus wie aus so einer CorelDRAW-Bibliothek aus den 90ern. Ich wusste aber, dass die Ursprungsversion von Ruhm für Rom auch unfassbar hässlich war. Also wenn man sich jetzt mal, also die von Lookout-Spiele, die sieht sehr schön aus. Ich glaube, das ist sogar ich will nichts Falsches sagen, aber vielleicht von Clemens Franz illustriert. Mhm. Auf jeden Fall war die Ursprungsversion von Ruhm für Rom auch unfassbar hässlich. Also das sah so ein bisschen so aus wie so ein Spiel, was man jetzt was eine Beilage wäre zum Ausschneiden bei einer Zeitschrift von der Deutschen Bundesbahn oder so. Also so wirklich so eine Comic-Grafik, die so ganz infantil und viel zu quietschig bunt ist, und das Spiel kam in der Ursprungsversion auch in so einer durchsichtigen Plastikbox. Also so, wenn man sich das anguckt, das ist schon echt ein bisschen peinlich. Und das ist aber natürlich irgendwie total durch die Decke gegangen, weil die Spielmechanismen dahinter super gut waren. Und deswegen habe ich nämlich bei Innovation auch sofort gesagt, mir ist das vollkommen egal, wie das Spiel aussieht. Ich will das unbedingt haben, egal wie verlockend gerade diese ganzen hübschen Spiele sind, die auf den Markt kommen. Und genau, dann hat mir halt jemand von Innovation erzählt, der das schon gespielt hat, und der hat mir ungefähr diese schwülstige Beschreibung gegeben, die ich am Anfang gegeben habe.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, wenn so ein kleines Kartenspiel einen Menschen dazu bringen kann, sich so einen Humbug auszudenken, dann muss ich das definitiv haben. Und habe sehr viel Energie da reingesteckt, das aus Amerika zu importieren. Das war echt schwer. Und es ist dann irgendwann aber im Zoll verschollen gegangen. Und während es im Zoll verschollen gegangen ist, kam aber zeitgleich dann auch in Europa ein total hübsch gemachtes Redesign von Yellow raus zu dem Spiel.
Okay, ja.
Und dann habe ich mir halt das geholt.
Kam das andere irgendwann nochmal an?
Achso, das aus dem Zoll. Nee, das kam tatsächlich nicht an. Da musste ich einen Suchauftrag für geben. Und ich habe nach, ich glaube, 7 Monaten habe ich dann mein Geld wiederbekommen, minus Bearbeitungsgebühr. Und das hat sich nicht sonderlich gelohnt. Aber ich hatte dann die Yellow-Version. Und mit der Yellow-Version haben wir dann gespielt. Und ich war tatsächlich, ich würde sagen, ab der 4. Partie begeistert. Mein Ersteindruck war im Vergleich zu Ruhm für Rom, dass es ein bisschen sehr simpel ist und viel zu chaotisch und gar nicht kontrollierbar. Und eigentlich totales Glücksfest. Aber das war auch genau das, was mein Bekannter mir ja irgendwie mit seiner Beschreibung schon prophezeit hat. Von daher war es für mich auch relativ leicht, mich da trotzdem drauf einzulassen. Mhm. Und in dem Kontext, wir haben halt Ruhm für Rom immer zu dritt gespielt, in einer festen Gruppe. Das war so unser Lieblingsspiel. Und deswegen war das total natürlich, dass wir dann Innovation auch genau in der Konstellation weitergespielt haben. Deswegen habe ich Innovation halt sehr viel zu dritt gespielt. Aber also zu zweit habe ich es auch sehr häufig gespielt, wenn man auf meinem privaten Instagram ganz weit zurückgeht. Ich glaube, das erste und einzige Spiel, was man da zu sehen kriegt, ist, wie meine Frau und ich in den Flitterwochen auf irgendeinem Campingplatz in Kroatien auf dem Schotterboden mit einer Decke ausgelegt Innovation spielen.
Ja, voll gut. Ja, das ist irgendwie, ich hätte jetzt nicht erwartet, wenn ich dich frage, wie da deine ersten Erfahrungen waren, dass das so eine lange Story hat, also über welches Spiel, bei welchem Spiel weiß ich denn noch so die Details, also so, ja.
Wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich könnte dir vielleicht maximal 2 Spiele aus meiner Sammlung aufzählen, bei denen ich dir so eine lange Story erzählen kann, und bei allen anderen weiß ich nicht mal, seit wann ich die Spiele habe. Also das ist schon was Besonderes bei dem Spiel. Ja.
Ja. Du hast jetzt gesagt, ihr habt das dann in der Dreierkonstellation gespielt. Das heißt, das wurde dann auch direkt so ein Dauerbrenner und es war nicht so ein Ding, was ihr dann 3-4 Mal gespielt habt oder was du 3-4 Mal gespielt hast und dann hast du dir quasi einfach die anderen Spiele, die zu der Zeit rauskamen, angeguckt, oder?
Nö, das war schon, also das war schon so unser, wenn wir zu dritt waren, unser Go-To-Spiel. auch so, wir haben Mittag gegessen und dann danach noch überlegt, ach ja, jetzt noch kurz eine Runde Innovation, ja, machen wir noch Innovation. Und dann haben wir das eben auf den Tisch gelegt. Ja, das war schon, doch, das war schon eigentlich immer präsent. Jetzt so vergleichbar wie, also es gab immer so Spiele, die zwischendurch immer reingeschoben wurden bei uns. Bei bestimmten Gruppen war das halt immer Wizard, wenn man sich dann gesehen hat und man hat so gequatscht und dann gesagt, ja, jetzt noch irgendwie einen Wein trinken, ja, Runde Wizard nebenbei, ja. Das war dann so dieses, das sind so diese typischen Spiele, die man einfach immer auf den Tisch legt, weil man weiß, jeder hier am Tisch kennt das Spiel gerade, wir legen das hin, wir spielen das nebenbei und fertig. Also auch gar nicht so in so Spieleabend-Kontext, sondern einfach so zwischendurch. Und das war halt so in dieser Dreierkonstellation bei uns immer Innovation.
Ja, finde ich ziemlich witzig, weil bei Wizard würde ich sagen, kann ich mir vorstellen, irgendwie bei Wein, während ich Innovation, also es hat bei Boardgame Geek ein Gewicht von 2,75, also so ein gehobenes Kennerinnen-Spiel so. Also in meiner Wahrnehmung, ich habe mich jetzt ja erst so seit einem Jahr damit beschäftigt, ist das so für mich ein Expertinnen-Spiel, weil wenn ich halt diese, du hast ja auch gesagt, du fandest dann auch eher leicht, aber es sind halt 105 Karten und ich habe immer das Gefühl, man muss schon sehr viel lesen, so nach 50 Partien oder sowas, die ich dann vielleicht auch schon auf dem Buckel habe, habe ich dann natürlich irgendwann bestimmte Karten gekannt. Aber wie häufig ich eine Karte durchgelesen habe, gedacht habe, ich weiß, wie die funktioniert, dann habe ich sie ausgeführt und ich spiele das halt viel, vor allem auf Boardgame Arena, also man kann es auf Boardgame Arena und auf Yukata auch digital spielen. Und dann habe ich erst bei der Ausführung gemerkt, was diese Karte eigentlich macht und warum diese Karte vielleicht doch viel besser ist, als ich dachte. Hm. Und das finde ich ganz witzig, quasi so als Dauerspiel, bei einem Dauerspiel das zu haben. Kurze Frage dazu, hattest du, als du es dann mal digital gespielt hast, gemerkt, dass du irgendeine Karte komplett anders gespielt hast? Also, dass ihr was falsch ausgeführt habt, oder?
Nee.
Oder war das immer natürlich?
Nee, das war immer natürlich. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass das bei uns so easy funktioniert hat. Mhm. Weil wir halt ganz viele Sammelkartenspiele alle gespielt haben. Also, wir hatten alle einen Background in Magic. Meine Frau nicht. Aber meine Frau kennt halt irgendwie jede Munchkin-Karte auswendig aus den ersten Munchkin-Sets. Und Ja, wir hatten schon so eine Affinität zu Spielen, bei denen auf jeder Karte irgendein komplexer Effekt ist. Und wenn man den dann ausspielt, dann passiert irgendwas, was halt kein Standardeffekt ist. Also es gibt ja so verschiedene Spiele, wo es halt immer eine Aktion gibt, die immer gleich ist, die man dann auswählen kann. So bei einem Worker-Placement-Spiel habe ich 15 Aktionen, die sind halt irgendwie fest definiert. Und ich weiß, was das bedeutet, die zu nehmen oder in welchem Moment zu nehmen. Und wir kamen aber alle aus einer Ecke, wo es vollkommen normal ist, dass auf jeder Karte was Besonderes steht. Also Cosmic Encounter und so ist halt auch so. Und ja, Ruhm für Rom. Wenn man Ruhm für Rom gespielt hat, das ist, ich weiß, du hast das noch nicht gespielt, oder?
Nee, noch nicht, leider. Ja.
Das ist von der Komplexitätsstufe, einfach wie die Mechanismen funktionieren, schon wesentlich höher. Und bei Innovation, wenn man es runterrechnet, ist es im Endeffekt, ich kann pro Runde zwei Aktionen machen und es gibt, wenn man jetzt mal die Randfälle rausnimmt, es gibt Karte ziehen, Karte ausspielen, eine Karte aktivieren. Und das sind die drei Sachen, die man machen kann. Also man kann noch ein bisschen mehr machen, aber das ist jetzt nicht Kern des Spiels. Man kann diese drei Sachen machen. Karte ziehen und Karte ausspielen ist beides super simpel. Und Karte aktivieren ist auch super simpel. Nämlich, ich mache das, was da drauf steht. Dass dadurch halt dann die Komplexität rauskommt, ja gut, das ist dann halt, also das ist dann das, was es irgendwie ein bisschen schwieriger macht. Aber aus dem, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, warum du das eher so Richtung Expertenniveau nehmen würdest, weil du irgendwas dann doch anders verstanden hast oder so, da höre ich so ein bisschen raus, dass es halt bei dem Spiel schwierig ist, das Spiel gut zu spielen oder gut zu verstehen.
Ah, ja, ja, natürlich, das spielt da auch mit rein, aber ja gut, ich meine, Schach oder Go oder sowas würde ich auch als komplex bezeichnen, weil Regeln sind leicht, aber es gut zu spielen ist schwierig. Beziehungsweise, ja, bei Lacerda sagt man das ja auch so, Lisboa ist, spiel eine Karte, mach deinen Zug, so. Hier ist das, finde ich, ist das halt so ähnlich. Also, ich weiß nicht, ich hatte eine andere Ersterfahrung mit dem Spiel. Also, Innovation ist das Spiel, was bei mir am meisten im Ansehen gestiegen ist von meinem Ersteindruck. Weil ich dachte halt, meine erste Partie, ich sitze die ganze Zeit nur und lese Karten. Dann versuche ich Karten bei dir über Kopf zu lesen in deiner Auslage. Nachdem ich meine 5 Karten gelesen habe, lese ich deine 5 Karten. Dann lese ich die Karten auf meiner Hand. Dann habe ich vergessen, was meine Karten machen. Versuche eine Karte auszuführen und mein Gegenüber sagt mir, nee, es funktioniert anders, jetzt führe ich das erstmal aus. Ich fand das am Anfang schon sehr überwältigend und da hatte ich die ganzen Klopper schon, also hatte ich schon einige Klopper gespielt. Jetzt nicht die, ich bin auch gerne im mittleren Komplexitäts irgendwie Bereich, auch fühle ich mich am meisten zu Hause, aber ich finde das schon fordernd.
Ja, das ist es definitiv, wenn man da so rangeht, wie du das gemacht hast, nämlich als eine Person, die versucht, das jetzt alles zu verstehen und dann was Sinnvolles zu machen.
Ja.
Wir haben zum Beispiel in den ersten Partien haben wir das auch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich das jetzt mache, was heißt das dann für euch? Ist das gut für euch? Ist das nicht gut für euch? Oder ist es besser, wenn ich diese Karte ausspiele? Was wir dann relativ schnell gemerkt haben, ist, wir müssen jetzt erstmal lernen, wie das Spiel funktioniert. Wir müssen erstmal verstehen, wo das Spiel hingeht. Wir müssen vielleicht mal 2, 3, 4 Mal verloren haben. Ich meine, so als Go-Spieler kennst du das wahrscheinlich auch. Oft verlieren ist irgendwie die beste Möglichkeit, um überhaupt zu lernen, wie das Spiel funktioniert.
Ja, im Go sagt man, man soll so schnell wie möglich seine ersten 100 Partien verlieren.
Ja, das habe ich übrigens mit meinen ersten 100 Go-Partien auch wunderbar geschafft. Ich habe nicht das Gefühl, dass das geklappt hat. Bei Innovation hat es geklappt. Wir haben uns am Anfang relativ wenig dafür interessiert, was bei den anderen Personen auf dem Tisch liegt. Also was da für Karten liegen. Wir haben halt, was wir hauptsächlich gemacht haben, wir haben Symbole gezählt. Und dann weiß man so, ich habe die meisten Glühbirnen. Und ansonsten interessiert mich das nicht so sonderlich, was die anderen haben. Wenn dann wer anders dann einen Effekt macht, der mir auf einmal zwei Karten klaut und ich merke, oh Mist, das kann mich jetzt irgendwie kaputt machen, dann gucke ich mir seine Karte an und dann überlege ich mir, was kann ich denn jetzt für Maßnahmen machen, um das zu verhindern. Wenn man das Spiel jetzt unbedingt richtig gut hätte spielen wollen, dann hätte man diesen ganzen Zug vorher antizipieren müssen und dann hätte man auch vorher was machen können. Aber, und das wirst du bestätigen können, auf die Art und Weise macht das Spiel auch nicht unbedingt so viel Spaß. Also es ist...
Ja, ich finde beides gut. Also ich muss sagen, meine ersten 20 Partien bei Board Game Arena, ich glaube, bei der ersten Partie hast du mich vielleicht gewinnen lassen oder sowas und danach danach war ich, glaube ich, für 20 Partien erstmal hinten dran und habe dann halt auch immer wieder, ich kann das sehr genau nachempfinden, dieses, du klaust mir auf einmal meine Auslage, ich fange mal an, deine Karten zu lesen. Mhm. Das waren definitiv meine ersten Partien, während ich inzwischen schon immer so im ersten Drittel denke, ich muss auf meine Münzenkarten kommen, damit du nicht im letzten Drittel irgendwie die Hochhäuser gegen mich spielen kannst oder sowas.
Genau.
Das, ja, also so dieses, ich finde, es ist halt ganz spannend, irgendwie die Wahrnehmung von Chaos. Und ich finde das, ich finde das Spiel ehrlich gesagt inzwischen gar nicht so chaotisch und auch gar nicht so, also es gibt so ein paar Effekte, die sind sehr, aber es ist, wenn man, je mehr man die Karten kennt, greift alles irgendwie ineinander über. Mhm. Was ich am Anfang auch krass verwirrend fand, waren die Symbole, bis ich gemerkt habe, es sind wirklich einfach nur 6 Stück. Das kam mir vor am Anfang, als gäbe es 20 verschiedene Symbole oder sowas. Ich glaube, es sind 6, oder? Burgen, Münzen,
Pflanzen, Glühbirnen. Das sind die 4 Symbole, die am Anfang da sind. Und dann kommt noch hinzu Fabriken und
Uhren,
genau. Ja, das ist am Anfang, ist das Spiel halt ziemlich viel. Es sind, obwohl die Karten sehr einfach designt sind, sind da recht viele Informationen drauf. Nee, viele Informationen gar nicht so, aber wenn ich jetzt 5 Karten ausliegen habe und ich will wissen, wer wie viel Burgen hat, dann muss ich die Burgen auf allen Karten auf dem Tisch zählen. Und wenn dann die Karten nach links oder rechts gefächert sind, dann sehe ich ja auch noch die Karten darunter, also die Symbole. Und das ist schon relativ viel. Und wenn man zwischen zwei Karten abwägt und man sich fragt, führe ich jetzt diesen Effekt aus, der sich auf Burgen bezieht, oder diesen Effekt, der sich auf Pflanzen bezieht. Und ich dann bei 3, also in den Auslagen von 3 Personen, die Burgen zähle, dann den Effekt dazu durchlese und dann nochmal in der Auslage von 3 Personen alle Pflanzen, die ausliegen, zähle und mir dazu den Effekt durchlese, dann denkt das Hirn, man hätte gerade extrem viele Informationen verarbeitet. Weil das halt auch mal gut 2-3 Minuten dauern kann, das alles jetzt so durchzulesen und abzuzählen. Und gerade wenn man dann noch irgendwie nebenbei redet und man denkt, habe ich mich jetzt verzählt? Ah, ich zähle nochmal eben. Und das sind wirklich, eigentlich sind das ganz viele simple Sachen, die aber am Anfang total überfordert wirken. Und es sind ja nicht nur 2 Symbole, es sind ja die 6 Symbole und es sind halt immer, also bei 3 Personen sind es meistens 15 Karteneffekte, die unterschiedlich sind, die auf dem Tisch liegen. Und ich habe noch 3 Karten auf der Hand. Und wenn dann noch irgendeine Karte mir sagt, du darfst die Reihenfolge in irgendeinem Stapel verändern, ich dann denke, okay, in diesem Stapel liegen 8 Karten, lese ich mir jetzt alle 8 Karten durch oder nicht? Wenn man mit diesen Informationen zugebombt wird, dann wirkt das in den ersten Partien unfassbar viel. Und weil man die Systeme dahinter noch nicht verstehen kann, ist es total undurchsichtig. Und das macht es zu Chaos und macht es irgendwie überaus komplex.
Eine kurze Frage mit dem Symbole zählen. Ich habe das ja nur einmal physisch gespielt und das war auch meine erste Partie. An die erinnere ich mich auch noch, weil da war ich mit meiner Partnerin sind wir in die USA gereist und ich habe jemand über Instagram, Daniel von The Board Game Table, gefragt, ob ich bei ihm übernachten kann. Und dann habe ich bei ihm übernachtet und wir haben die ganze Zeit nur Brettspiele gespielt. Und mit ihm hatte ich Innovation gespielt. Und ich fand auch dieses Symbole zählen relativ fordernd. Also die Anekdote wollte ich nur erzählen, weil ich sie irgendwie schön finde, dass ich weiß bei ganz vielen Spielen nicht, was meine erste Partie ist, aber hier wusstest du relativ viel irgendwie zu Innovation und ich wusste das für mich auch und dass wir beide irgendwie zum selben Spiel so einen Start haben, an den wir uns erinnern, finde ich da irgendwie bemerkenswert. Mhm. Meine Frage aber ist, spielst du das lieber digital oder physisch? Weil bei digital wird ja das ganze Zählen abgenommen.
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Weil dazu müsste ich mal einmal kurz erklären, wie ich Innovation jetzt über die Jahre gespielt habe. Ich habe es ganz, ganz lange zu dritt gespielt. Und halt zwischendurch zu zweit. Und dann tatsächlich, also ne, Menschen leben sich irgendwie auseinander. Diese Dreierkonstellation existiert gar nicht mehr als Dreierkonstellation wie damals, sondern also mit der Person, die dritte im Bunde war, haben wir jetzt eigentlich kaum noch Kontakt. Das heißt, so dieses Casual, mal eben kurz drei Partien Innovation an einem Tag so zwischendurch immer spielen, das kommt gar nicht mehr vor. Und aus irgendeinem Grund ist das Spiel tatsächlich auch ein paar Jahre so bei mir in Vergessenheit geraten. Also es kam noch mal, die erste Erweiterung bei Yellow raus. Die haben wir auch noch sehr, sehr intensiv gespielt. Und dann war ich ein bisschen traurig, dass die anderen Erweiterungen bei Yellow gar nicht mehr rauskamen in diesem Redesign, sondern dass Karl Schuddig bei Asmadi Games dann einfach wieder eine komplett neue Edition rausgebracht hat, wieder in dem alten Design, aber ein bisschen klarer, ein ganz klein bisschen schöner gestaltet, aber eigentlich noch so in diesem ganz nüchternen Alten, was ich damals als unglaublich hässlich empfunden habe, was ich mittlerweile aber tatsächlich bevorzuge, weil ich halt jetzt mehr den Fokus auf das Spiel habe und auf den Spielinhalt und mir bei Yellow dieses ganze schicke Design drumherum und diese Bilder eigentlich schon, die lenken mich von den Symbolen ab, deswegen ist das Spiel schlechter lesbar. Genau, und deswegen war ich dann so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt diese Yellow-Reihe nicht mehr weitergeführt wird. Und hab dann aber online immer Bilder gesehen von Menschen, die Innovation spielen. Und ich weiß nicht, irgendwie hat das so ein bisschen, es hat so einen kleinen negativen Beigeschmack bei mir gegeben, weil ich so dachte, ah, ich kann jetzt aber die neuen Erweiterungen nicht spielen. Das hat das Spiel so ein klein bisschen irgendwie wieder in Hintergrund gebracht. Weißt du, wenn es irgendwas Negatives an einem Spiel gibt auf einmal, dann spielt man es irgendwie seltener. Ja. Und also über die Jahre ist Innovation tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis die dritte Edition bei Asmadi rauskam, die dann in Europa wieder ganz gut verfügbar war. Und dann habe ich mir die dritte Edition nochmal geholt und dazu dann alle Erweiterungen. Das sind, da muss ich mal zählen, Echoes of the Past, 4 Erweiterungen, die das Spiel nochmal vollkommen auf den Kopf krempeln, weil jede einzelne Erweiterung nochmal 104 Karten dazu gibt.
Die auch alle einzigartig sind, natürlich.
Die auch alle einzigartig sind. Und dann habe ich halt versucht, Innovation mehr Menschen zu zeigen. Und hatte immer so ein bisschen den Anspruch, die möglichst schnell durch die ersten Partien durchzukriegen, damit ich die Erweiterungen jetzt ausprobieren kann.
Wie lief das so? Hast du dir, kam das gut bei neuen Leuten an oder fanden die es übergriffig, dass du ihnen so ein Chaos vorsetzt? Hast du sie direkt auch irgendwie mit den Erweiterungen bombardiert oder?
Blöderweise hat sich irgendwie das Spiel, also die Spielgruppen, die ich seitdem hatte, waren halt eher so, dass die gerne ein Spiel 2-3 Mal spielen und dann aber mal was anderes kennenlernen wollen. Und es hat sich tatsächlich einfach nicht ergeben, dass ich Innovation so häufig mit einer Gruppe wieder spielen konnte, dass ich da so wieder richtig in diese Erweiterung reinsteigen konnte. Und dann kam irgendwann bei Yukata, kam dann halt die Erweiterung auch rein. Und dann habe ich das auf Yukata eine ganze Weile online gespielt. Einfach so mit random Menschen aus dem Internet.
Ja.
Und ja, das war dann irgendwie die Hauptart, wo ich Innovation gespielt habe. Und wenn ich dann hier Innovation mit meinen physischen Karten gespielt habe, dann war das tatsächlich vielleicht einmal im Jahr, weil kaum wer das Spiel kennt, niemand so gut kennt wie ich und die meisten da keine Lust drauf haben. Also vor allem, weil man in der ersten Partie, also das Spiel ist so chaotisch und so glückslastig, dass man tatsächlich aber komischerweise in der ersten Partie gegen Menschen, die das Spiel gut können, eigentlich verliert. Außer natürlich, da versucht irgendwer irgendeine total abgefahrene, komische Strategie, dann gewinnt man vielleicht auch mal. Aber ja, also das Spiel ist insgesamt kontrollierbar genug, dass man das Spiel, wenn man das kennt, einfach pauschal gegen Anfänger gewinnen kann. Mhm. Und deswegen ist das auch irgendwie so ein bisschen, also es war nicht mein Go-To-Spiel auf Spielerabenden. Wenn ich dann, also dann habe ich halt bei zwei Personen, habe ich dann lieber wem anders Netrunner erklärt, weil ich dachte, das ist irgendwie jetzt eine coolere First-Play-Experience als Innovation. Mhm.
Und auch casual.
nicht so ganz casual, aber ja, also sowas, selbst so ein Spiel wie Netrunner, was halt auch irgendwie total anspruchsvoll ist, da weiß ich aber, da können welche, die das zum ersten Mal spielen, danach sagen, ah ja, ich habe das Spiel nicht verstanden, aber ich verstehe, was der Appeal von diesem Spiel ist und ich verstehe, warum das cool ist. Während man bei Innovation ganz häufig als Erstreaktion bekommt, ja, keine Ahnung, das war jetzt einfach nur irgendwie Glück und man spielt irgendwas aus und dann passiert irgendwas und ja, jetzt habe ich verloren, keine Ahnung, nicht so cool. Oder bestenfalls, ach, ist mir zu viel lesen. Oder ach nee, das ist mir zu viel gerechnet. Oder ach, immer diese Symbole zählen. Also es gibt schon echt viele negative Ersteindrücke bei dem Spiel.
Hast du dann immer versucht, dein Gegenüber gewinnen zu lassen bei der ersten Partie?
Ich habe das mal versucht. Ich habe das letztens...
Und dann hat es nicht geklappt durch den Zufall.
Nee, doch. Also, habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe das dann letztens mal versucht, als ich das nämlich... ich glaube, das war, als ich das zum ersten Mal gegen wen bei Boardgame Arena nach längerer Zeit gespielt habe. Mhm.
Ich glaube, ich kenne ihn.
Ich glaube, du bist er. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, versuchen, ich würde nicht sagen, dass ich versucht habe, dich gewinnen zu lassen, aber es ist schon so, es gibt Strategien, die dominant sind und die habe ich dann halt einfach mal weggelassen. Dann macht das Spiel halt trotzdem Spaß und es ist halt eigentlich auch irgendwie unfair, Menschen gegenüber, die das Spiel noch nicht kennen, einfach diese Strategien in eins runterzurattern, weil die nicht ersichtlich sind. Und ja, wer hat dabei Spaß?
Wenn ich ein Spiel spiele, beim ersten Mal muss ich irgendwie natürlich ein Gefühl für den Flow bekommen. Aber ich mag das dann auch gerne, wenn die andere Person relativ schnell voll spielt, weil ich muss ja sehen, wie das Spiel eigentlich läuft, um es einschätzen zu können. So. Um auch vielleicht am Anfang einfach nur zu imitieren. Also ich verstehe noch nicht, was die andere Person macht, aber ich versuche es ihr mal nachzumachen. So. Weißt du noch deine Strategie genau gegen mich? Hast du da irgendwie gewürfelt, um zu entscheiden, was du machst? Oder?
Es ist also eine gute...
Oder hast du die Karten alphabetisch sortieren wollen oder irgendwie sowas?
Nein, überhaupt nicht. Ich hab einfach nur auf eine Sache habe ich nicht geachtet. Und zwar, es ist auf jeden Fall super gut, wenn man mehr Münzen und mehr Pflanzen hat. Da sollte man definitiv drauf achten, weil mit Münzen kontrolliert man alle Effekte, die irgendwie die Spieltableaus auf dem Tisch kontrollieren. Und mit den Pflanzen kontrolliert man hauptsächlich die Einflusspunkte, also die bereits gepunkteten Karten. Das heißt, wenn man immer darauf achtet, mehr Münzen und mehr Pflanzen zu haben und die andere Person nicht darauf achtet, da hinterherzukommen und in Erstpartien denkt niemand, dass das gefährlich ist, wenn wer bei Münzen weit vorne liegt.
Die Burgen sind ja auch am Anfang alle so stark.
Genau. Es ist halt irgendwie, das Spiel sagt einem nicht, achte bitte drauf, nicht bei Münzen und Pflanzen hinterher zu hinken. Aber wenn das erstmal passiert, dann kann man das Spiel eigentlich schon einpacken. Und im Endeffekt ist es nämlich so, wenn ich mehr Münzen und mehr Pflanzen habe, dann kann ich über die Partie hinweg sehr viele deiner Karten klauen, die wichtig für dein Spieltableau sind. Und ich kann dir eigentlich fast immer alle Punkte klauen. So, und es ist einfach keine coole Spiel-Experience, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Und alles, was ich ausspiele, wird mir weggenommen. Und alle Punkte, die ich mache, werden mir weggenommen. Das ist immer blöd. Also das ist halt auch, das fühlt sich auch, wenn man das macht, nicht sonderlich gut an. Weil man weiß, ich habe 8 Münzen, die andere Person hat 2 Münzen, die wird nie wieder so viele Münzen kriegen wie ich. Ich ziehe jetzt einfach so lange Karten, bis ich die Karte ziehe, mit der ich das komplette Tableau auseinanderpflücken kann und dann ist das Spiel vorbei. Dann dauert das trotzdem noch eine halbe Stunde und in der halben Stunde sage ich alle 30 Sekunden, ich nehme dir die Karte weg, ich nehme dir die Karte weg, ich nehme dir die Karte weg. Und was ich in den ersten Partien bei dir gemacht habe, ich habe halt einfach Karteneffekte gespielt, die ich cool fand und...
Was redest du von der Mehrzahl? Ich dachte, du hast nur einmal schwach gespielt und danach hast du dein Bestes gegeben.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich am Anfang nicht so stark drauf geachtet habe, auf Münzen und Pflanzen zu gehen. Die anderen Karteneffekte sind auch super stark. Das ist auch nicht so, dass man irgendwie mit Münzen und Pflanzen einen Auto-Win hat, weil die anderen Personen am Tisch sehen das ja, dass wenn man eine starke Karte mit Münzen spielt, dann sehen die, dass die Notwendigkeit besteht, Münzen zu bekommen, damit diese Karten einen nicht mehr betreffen. Das merkt man aber nicht, das merkt man nicht in den ersten Partien. Deswegen, ja. Also die anderen Effekte, die ich da gegen dich gespielt habe, die waren ja auch super stark. Alle Effekte, jede einzelne Karte im Spiel ist super stark. Ich habe halt bloß die Effekte weggelassen, die dir Karten wegnehmen und Punkte wegnehmen. Weil das halt einfach, das ist halt sau negativ. Das ist so ein Take-That-Ding. Also die grünen und gelben Symbole sind halt so ein bisschen die Take-That-Sachen. Man denkt am Anfang, dass es die Burgen und die Fabriken sind, weil die so viele Take-That-Effekte haben. Aber die sind halt alle nicht so...
Die sind noch brav.
Ja, genau. Die klingen fies, aber die machen langfristig nicht das Spiel kaputt für den anderen. Ich kann dir aber sagen, ich habe relativ schnell angefangen, mit voller Stärke zu spielen. Und ich glaube, unsere Gewinnrate ist fast bei 50-50. Also ungefähr.
Das habe ich nicht ganz auf dem Schirm. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, so nach 50 Partien ist so langsam der Groschen gefallen.
Ja.
Also warum ich auch eine Folge einfach in diesem neu gegründeten Podcast-Format eine Folge dazu aufnehmen wollte, war, ich hatte so das Gefühl, am Anfang habe ich in der Partie dann gesehen, wie diese Karte mit dieser Karte interagiert. Sagen wir mal, Partie 5, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, so, ich verstehe hier eine gute Interaktion, sowas wie das Rad, ziehe 2 Karten und Masonry.
Steinmetzkunst auf Deutsch.
Steinmetzkunst ist, ich kann beliebig viele Karten mit einer Burg von der Hand spielen und wenn ich mindestens 4 spiele, kriege ich sogar noch so eine Errungenschaft geschenkt. So, als ich die entdeckt habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich verstehe das Spiel, so ungefähr. Und meine Siegchancen sind deutlich gestiegen. Und ich glaube, dann die nächsten 20 Partien habe ich immer versucht, nur diese Kombination zum Laufen zu bekommen. Mhm. Und bin dadurch gescheitert. So, bis ich dann gemerkt habe, irgendwie, ich weiß dann, ich glaube, meine zweitliebste, also meine nächste Erkenntnis war dann Mathematik.
Ich wusste es, du hast sie immer gespielt.
Genau, ich habe immer nur geguckt, okay, wie komme ich schnell zu Ära 2 Karten und ich will Mathematik. Und Mathematik ist, ich gebe eine Karte von meiner Hand ab, zähle plus 1 und ziehe diese Karte und spiele sie beliebig und hoffe dabei, dass nicht meine blaue Mathematik überdeckt wird. Mhm. Und dann bin ich, wenn es gut läuft, sagen wir mal in Runde 12, auf einmal in Ära 10. Und die Karten sind halt sehr, sehr viel stärker als Ära 1. Und dann hat mir mal was sehr wehgetan. Wie heißt denn Ors auf Deutsch? Die rote Karte aus Ära 1 mit Münzeffekt, dass man eine Münzkarte klauen darf.
Kann ich dir leider nicht sagen, weil ich kenne tatsächlich diese deutsche Übersetzung, obwohl das Spiel mal ganz kurz bei Schwerkraft einmal auch rausgekommen ist, auch wieder so ein 90-Euro-Spiel jetzt, kenne ich die deutsche Übersetzung tatsächlich erst seit der Board Game Arena Version. Hm. Und das ist nicht die offizielle Übersetzung von Schwerkraft, sondern das ist halt okay. So eine Übersetzung, die die Community bei Board Game Arena gemacht hat. Deswegen werf ich Namen im Kopf total durcheinander. Also Ors, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall ist das halt eine Ära 1 Karte. Und wo ich dann gesehen habe, so meine Annahme war, die Einser-Karten sind irgendwann total obsolet und dass sie da liegt, ist quasi einfach nur so, da könnte auch gar keine Karte liegen, bis auf die zwei, drei Burgensymbole, die auch nichts mehr bringen, so. Und dann kannst du da ja einfach zum Beispiel eine Münzkarte jemand aus der Hand nehmen. Und dann habe ich meine Mathematik bis Ära 9 gemacht und jemand zieht mir eine 9er Karte mit seiner 1er Karte aus der Hand oder ihrer und auf einmal ist mein Gegenüber auch in Ära 9 statt in Ära 3 oder sowas, wo sie selbst gelandet ist.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, du hast gesagt 104 Karten. Interessanterweise ist in meiner Notiz sind es 105, aber vielleicht hast du irgendeine Karte.
Nein, das sind auch 105.
Ah, okay.
Es sind 105. Ich habe nur die Zahl 104 im Kopf. Weil jetzt vor ein paar Tagen habe ich mich mit Kartendruck beschäftigt und da gab es eine Reduzierung auf 104 Karten, weil bei einer bestimmten Kartengröße exakt 104 Karten auf ein Print-Sheet passen und jetzt habe ich was durcheinander geworfen. Es sind tatsächlich 105. Das ist korrekt.
Ja, ein Pokerdeck sind ja 52, dann wären das ja zwei Pokerdecks.
Ja, so. Genau.
Ich hätte gedacht, du hättest so irgendwas wie die Hochhäuserkarte, die glaube ich auch so, ich weiß nicht, Hochhäuserkarte ist ja der Effekt, ich suche mir einen Stapel von dir aus mit einem Uhrensymbol und du darfst, glaube ich, die Karte noch, darfst du noch als Trostpreis scoren, genau. Glaube ich.
Alles darunter kommt weg.
Genau, das heißt, wenn du dir davor 10 Karten aufgebaut hast, ist alles weg. Und je nach Phase kann man das vielleicht auch so 2-3 Mal hintereinander führen und dann ist alles weg.
Genau, und du hast jetzt ganz viele Karteneffekte genannt, die super crazy sind und total unfair. Und ich nehme das mal gerade als Beispiel, weil das so super passt. Du hast ja genau die Karten genannt. Wheel, also das Rad, zwei Karten ziehen, ist super stark am Anfang. Was man da auf jeden Fall machen sollte, wenn man sieht, dass wer anders Wheel spielt, kann man sich vorstellen, die Person wird diese Karte definitiv 2-3 Mal nutzen. Also sollte ich jetzt versuchen, exakt die Symbole auszuspielen, die dazu führen, dass ich diese Karte mitnutzen kann. Und das sollte dann die oberste Priorität sein. Egal, was für gute Karten ich liegen habe, oberste Priorität sollte sein, die andere Karte mitzunutzen. Also man sollte immer gucken, was ist die stärkste Karte auf dem Spielbrett und dann einfach versuchen, auch wenn man gute Karten damit überdeckt, Karten auszuspielen, um auf eine Symbolmenge zu kommen, dass diese super starke Karte entweder einen nicht mehr betrifft oder wenn es ein positiver Effekt ist, dass man ihn mitnutzen kann. Es führt entweder dazu, dass die andere Person sagt, jetzt nehme ich den Effekt gar nicht, jetzt nutze ich den Effekt gar nicht. Also, oder die andere Person sagt dann halt, ja gut, dann lasse ich den Effekt halt mitnutzen. Und dann nutzt man diese super starke Karte halt mit. Also ich achte eigentlich immer drauf, was ist die stärkste Karte auf dem Tisch und wie kriege ich das hin, dass die mir nicht zum Problem wird. Und du hast halt Steinmetzkunst, also Masonry hast du genannt, wo man unendlich viele Burgenkarten ausspielen kann und wenn man mindestens 4 ausspielt, kriegt man sofort eine Errungenschaft. Und Errungenschaften sind ja sehr schwer zu bekommen. Und der Trick bei...
Gibt's auch nur einmal.
Genau. Der Trick bei Masonry ist nämlich, viele machen das so, die spielen die Karte aus und dann liegt die da auf dem Tisch und dann fangen sie an, Karten zu ziehen, so lange, bis sie 4 Burgen haben. Das sieht natürlich jede andere Person am Tisch auch. Und was man dann nämlich machen sollte, ist versuchen, auf entsprechend viele Burgen zu kommen, damit man die Karte mitnutzen kann und auch schon mal 4 Burgen auf der Hand haben. Weil dann kann die andere Person, wenn die nämlich Masonry aktiviert, weil man selber auch genug Burgen hat, darf man das dann vor der Person machen, die das aktiviert hat. Weil die Person, die eine Karte aktiviert, macht den Effekt immer als letztes. So, das heißt, dann bekommt man diese Errungenschaft, bevor die Person, die das eigentlich machen wollte.
Ja.
Ja, genau, so kann man das dann klauen. Und wenn man das dann erstmal verstanden hat, dann versteht man auch, dass man Masonry einfach niemals ausspielen sollte.
Ja.
Sondern man wartet, bis man Masonry und 4 Burgen auf der Hand hat. Und in seinem Zug, wo man 2 Aktionen hat, spielt man nämlich als erstes Masonry aus. Und als zweite Aktion aktiviert man die sofort, damit die anderen Personen gar nicht die Möglichkeit bekommen, überhaupt 4 Burgen zu sammeln. Also weil wenn Masonry erstmal auf dem Tisch liegt, dann wissen alle, was jetzt irgendwie gespielt wird, nämlich Karten ziehen. Und wenn irgendwer anders ein Wheel hat, dann bekommt die Person halt schneller Karten als du. Das heißt, Masonry war umsonst. Aber, und jetzt geht's nämlich noch weiter, wenn man sieht, dass irgendeine andere Person Karten zieht, und man weiß, die Person hat das Spiel schon oft genug gespielt, also 50, 60 Mal und hat Masonry schon 5, 6 Mal gesehen, dann weiß man, die Person hat mit Sicherheit Masonry auf der Hand und sammelt jetzt 4 weitere Burgenkarten, dann fange ich jetzt auch schon mal an, Karten zu ziehen. Und das ist so eine Entwicklung im Metagame,
ja,
anhand von einer einzigen Karte, die sich so über 5, dann über 10, über 50 und über 100 Partien irgendwie entwickelt. Und es gibt, ich würde so sagen, ich könnte solche Stories zu mit Sicherheit 30 oder 40 Karten sagen,
ja,
die man irgendwann kennt. Und das ist das, was irgendwie das Spiel sau cool macht. Und da geht das nämlich auf einmal von Chaos immer weiter Richtung Kontrolle. Also wenn 2 Menschen gegenüber sitzen und einfach Karten ziehen, und beide wissen trotzdem, welche Karte welche Person auf der Hand hat und wie viele, also ich kann dann an der Kartenhand meines Gegenübers, kann ich abzählen, wie viele Karten sie hat, die keine Burgen sind. Weil ich weiß, wenn sie Burgen hätte in einer bestimmten Menge, dann wird sie jetzt Masonry und die Burgen spielen. Also weiß ich, die Person hat gerade keine 5 Burgenkarten. Und sie hat so viele Karten auf der Hand, dann kann ich abzählen, okay, das heißt, sie hat gerade 5 Nicht-Burgenkarten. Und weil ich nämlich weiß, wie viele Karten in welchem Zeitalter Burgen haben und welche nicht, kann ich auch ungefähr abzählen, welche Karteneffekte bereits aus dem Spiel sind.
Ja.
Das ist vielleicht dann noch so ein Level, wo du noch nicht ganz bist. Aber es ist vielleicht auch nicht so wichtig, weil das macht halt den letzten 0,5% Fortschritt nochmal aus.
Ja, aber also ich gucke natürlich auch so ein bisschen auf die Kartenhand, aber große Kartenhand gegenüber kleine Kartenhand habe ich nicht immer so interpretiert. Bei Race for the Galaxy ist mir das klar, wenn jemand irgendwie viele Karten auf der Hand hat, dann wird die Person eher entwickeln, anstatt siedeln zum Beispiel wählen, aus verschiedenen Gründen. Und hier habe ich nicht unbedingt dran gedacht. Ich merke nur, ich habe so das Gefühl, dass man Innovation auch nach 10 Partien halt nur ansatzweise gegriffen hat. Also ich kann mir vorstellen, also du hast jetzt irgendwie 30 Karten erwähnt. Ich würde sagen, ich habe schon so ein paar Meta-Gedanken gefunden. Also einen, den hast du sicherlich auch, aber wo ich gemerkt habe, eine Karte im Deck lenkt immer eine Entscheidung von mir. Und zwar gibt es eine blaue Karte mit Münzen, wo man alle Karten aus seinem Score-Pile quasi ausspielen darf. Und wenn danach alles Münzen sind, kriegt man eine Errungenschaft. Seitdem versuche ich nie Karten dem anderen zu geben, von meinem Scorepile in den Scorepile der anderen Person, wo eine Münze drauf ist. Weil es ja diese eine Karte gibt, wo es von Vorteil ist, wenn man eine Karte mit einer Münze im Scorepile hat, damit man dieses Achievement bekommen kann.
Da achte ich gar nicht, auf die Karte achte ich gar nicht mehr so doll, aber ich habe ja vorhin gesagt, Münzen und Pflanzen sind super wichtig. Also ich spiele hauptsächlich auf Münzen und Pflanzen. Da das meiste zu haben, auch wenn ich die gar nicht nutzen will, aber ich will vor allem will ich dafür sorgen, dass niemand mir in die Quere kommen kann, und das schafft man am besten, indem man dominant in Münzen und Pflanzen ist, und das hat meistens den Nebeneffekt, dass man schon ganz gut dasteht, diese Karte zu nutzen, wenn sie denn kommt, und ich versuche bei der Karte überhaupt nicht das Spieltableau darauf vorzubereiten. Aber meine Lieblingsart, diese Karte zu spielen, ist tatsächlich, wenn ich gar keine Karten in meinem Einflussbereich habe. Weil die Karte sagt ja, spiele alle Karten, die in deinem Einflussbereich sind, also in dem Punktestapel, die man schon gescored hat, spiel die alle aus. Und dann muss jede Karte, die oben liegt, eine Münze bei dir haben im Tableau. Und
ich dachte aber sogar, der erste Effekt ist sowieso optional. Ist der nicht optional bei der?
Ja, das kann sogar vielleicht sein.
Ich glaube, der ist sogar optional. Das heißt, du kannst auch dein Deck aufbauen, wie du es jetzt gerade gemeint hast, also deine Auslage.
Ja, genau.
Und kannst deinen Scorepile ignorieren.
Aber genau. Was ich auf jeden Fall immer mache, ist einfach, ich nutze die Karte nur, wenn mein Spieltableau halt eh so aussieht. Meistens gucke ich nicht mal, also ich gucke einmal kurz in meinen Scorepile, passt das? Nee, passt nicht, dann lasse ich das auch. Also dann versuche ich das gar nicht, weil da arbeitet man schon relativ umständlich und viel, und so gut kann man das dann nicht kontrollieren, dass wer anders dir dann nicht doch nochmal irgendwie eine Karte rüberschiebt. Genau.
Ich finde es gerade noch interessant, natürlich spiele ich auch mehr auf Pflanzen und Münzen als am Anfang, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch ins Design der Karten eingebaut ist, dass die am Anfang gar nicht so super interessant wirken. Weil ich weiß, dass ich am Anfang fand ich Burgen super, dann fand ich Glühbirnen super, weil ich auf einmal Zeitalter überspringen kann. Ich glaube, Fabriken finden alle erstmal super, weil die haben schon so überdurchschnittliche Effekte. Aber sie machen halt so eine Kombination, die dem anderen halt, wie du sagst, nichts richtig böse kaputt machen. So. Und Uhren am Ende sind sowieso stark. Das heißt, die übrig bleiben, sind Pflanzen und Münzen, so, die ich, glaube ich, eine Weile zu wenig fokussiert habe. So nicht. Ja.
Das sind aber genau die beiden Symbole, die Kontrolle ins Spiel bringen. Und also wenn einem das Spiel zu chaotisch ist, dann wird es weniger chaotisch, wenn man auf Münzen und Pflanzen spielt. Was schon mal ganz gut ist. Also im Endeffekt ist es halt, Pflanzen kontrollieren Punkte in irgendeiner Art und Weise, Münzen kontrollieren Spieltableau in irgendeiner Art und Weise, Glühbirnen kontrollieren irgendwie
Zeitsprünge, oder?
Zeitalter, genau. Burgen machen irgendwie von allem etwas, sind aber nur im ersten bis zum dritten Zeitalter da. Ab dem vierten Zeitalter kommen halt die Fabriken. Die Fabriken ersetzen so ein bisschen die Burgen.
Stimmt, schon ab vier, ja. Gefühlt sind die so ab fünf oder sechs, aber die ersten, die in Zeitalter vier sind halt noch nicht so entscheidend, oder?
Genau, die ersten sind halt im vierten Zeitalter. Da sind aber auch viele, die Burgen bestrafen. Also deswegen, wenn man viel auf Burgen setzt, gibt es meistens irgendeinen Hardcounter in Form von Fabriken, die dann auf einmal alle Burgenkarten klauen oder Burgenkarten kaputt machen oder in Einflussbereich bringen und so. Das heißt,
Gunpowder, ist Gunpowder Fabriken oder?
Ja.
Okay, und aber Pirate Law ist Münzen.
Genau, Pirate Law ist auf jeden Fall Münzen. Gunpowder ist, glaube ich, Fabriken. Könnte aber auch Münzen sein, also vom Effekt her wird beides gehen. Es ist auf jeden Fall...
Das sind die zwei Hauptcounter erstmal gegen Burgen.
Gegen Burgen, genau. Im Endeffekt ist es halt so, dass die Burgen ab dem vierten Zeitalter obsolet werden. Und man sehr gut dran ist, wenn man die Burgen auch schnell abdeckt. Weil die Karteneffekte auch nicht dauerhaft gut bleiben. Also es gibt so vereinzelte Karten, die vielleicht noch mal gut sein könnten. Vor allem, weil man ja, wenn alle ein bisschen weiter sind, schon so im 6., 7. Zeitalter und man selber ist noch irgendwo mit Burgen unterwegs, dann hat man meistens auch so die Dominanz in Burgen und kann die Negativeffekte auf die anderen auswirken, aber so stark sind die meistens nicht mehr. So eine Karte aus der Hand ziehen ist oftmals nicht sonderlich stark.
Geht halt irgendwie dann darum, um nochmal irgendwie aufzuschließen, irgendwie eine Karte klauen, genau, dass man auf einmal doch nochmal einen Sprung nach vorne macht.
Genau, es ist halt schon alles sehr situativ, aber es geht schon irgendwie drum, diese Transition zu finden von den Burgen weg hin zu den höherwertigen Karten, vor allem auch zu den Fabriken. Das ist auch immer gut, wenn man bei den Fabriken nicht zu weit hinten hängt, weil die Karten halt auch sehr garstige Negativeffekte auf einen haben können. Und ab dem siebten Zeitalter kommen dann die Uhren, aber im siebten Zeitalter noch nicht so richtig. Also in dem siebten Zeitalter gibt es, glaube ich, nur Karten, die ein Uhrensymbol haben. Es gibt vielleicht eine Ausnahme mit zwei Uhren, aber eigentlich, also ab dem achten Zeitalter kommen erst die Karten mit drei Uhrensymbolen und das sind dann die richtigen Uhrenkarten. Davor, das sind so ein bisschen, also im siebten Zeitalter, ich nenne die immer so Uhrenteaser. Da gibt es so vereinzelte Karten mit einzelnen Uhren, die aber auch nicht sonderlich stark sind. Eigentlich sind die ab acht eher so da. Genau, und es gibt halt immer von, also Burgen muss man so ein bisschen rausnehmen, also es gibt halt in jedem Zeitalter jede Kartenfarbe zweimal. Das heißt, man kann so ein bisschen abzählen, welche Karten wahrscheinlich noch drin sind. Irgendwann hat man auch raus, welche Karte welche Farbe hat. Also du hast dir jetzt total gemerkt, Mathematik ist Zeitalter 2 eine blaue Karte. Du kannst so ein bisschen abzählen, war die Karte schon da, war sie nicht da, du weißt so ein bisschen, was die Wahrscheinlichkeit ist, also es gibt halt auch bei den blauen Karten gibt es halt viel sowas wie, ziehe drei Karten, wenn zwei davon die gleiche Farbe haben, passiert XY, wenn du aufpasst, kannst du, weißt du, was die Wahrscheinlichkeit ist, was jetzt kommt, und genau, also jede Karte, jede Farbe gibt es halt zweimal. Die Symbole sind auch ungefähr gleichmäßig in jedem Zeitalter verteilt. Ich habe das mal nachgeguckt, das ist nicht ganz so, aber es ist halt auch ungefähr gleichmäßig. Das erste Zeitalter ist ein kleines bisschen anders, weil es davon jedem drei gibt. Das war es dann aber auch. Genau, und wenn man diese Systeme verstanden hat, dass die Farben gleichmäßig verteilt sind, dass die Symbole halbwegs gleichmäßig verteilt sind, wenn man weiß, was die Symbole alles machen, dann hat man relativ gutes Verständnis davon, was passieren kann und was nicht. Und viel von diesem Gefühl, was man anfangs bei Innovation hat, dass man denkt, ah, das hat ganz viel mit Glück zu tun oder das ist ja einfach nur alles reiner Zufall, ist halt nicht, weil irgendwas ein krasser Zufall ist, sondern es ist, weil einem was Negatives passiert ist oder weil man sieht, dass wer anders irgendwas super krass Tolles macht und man selber kann man das nicht machen. Also es ist ja immer so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, Zufall wird erst bemängelt in dem Moment, wo es sich unfair anfühlt.
Und wo es von den anderen herkommt, also wenn es die Handlung der anderen sind und nicht die eigenen.
Genau. Irgendwer anders zieht eine Karte, spielt die aus und sagt, ach ja, cool, jetzt kann ich dir was wegnehmen. Das ist dann blöder Zufall. Und es ist eigentlich, also wenn man das System verstanden hat, dann merkt man immer mehr, was ich anfangs sagte, dass das tatsächlich alles relativ wertfrei ist. Also es gibt irgendwie keine so super bösen Karten oder so. es gibt auch nicht irgendwie die Zufälle, die einem jetzt irgendwie das Spiel so mega krass kaputt machen. Zumindest nicht mehr als bei Skat oder Doppelkopf auch.
Ja,
also, es fühlt sich nur, es ist nur alles irgendwie ein bisschen krasser und die Systeme da hinten sind ein bisschen, also man braucht länger, um die zu sehen und zu verstehen.
Ja, ich meine, also Zufall kommt halt irgendwie immer nur durchs Kartenziehen, also so, wie früh überdecke ich meine Mathematik oder was hatten wir letztens da, da hattest du, glaube ich, Industrialisierung gespielt, mit dem, wo man gucken muss, man zieht eine Karte und wenn da eine Münze drauf ist, darf man noch eine ziehen und ausspielen, ja, oder tacken. Ich glaube, drunter schieben ist tacken, ne?
Genau.
Wo du dann auf einmal 6 hintereinander hattest, genau, mit einer Aktivierung oder mit 2, ja, ich weiß nicht genau. Wo ich aber gemerkt habe, ja, das war jetzt Zufall.
Ja.
Aber so, ich saß als Gegenüber da und habe das abgefeiert. So.
Ja.
Weil es halt irgendwie so ein, ja, absurder Moment war.
Und das ist eigentlich, deswegen liebe ich solche Spiele auch. Deswegen liebe ich auch Cosmic Encounter und so. Ich finde das halt sau cool, wenn einfach am Tisch was Geiles passiert. Und ich kann mich halt so richtig für andere auch freuen. Und das funktioniert bei Innovation richtig gut. Also ich habe ganz häufig, bei Innovation-Partien, dass irgendwer was macht und ich so wirklich das Gefühl habe, so, das war richtig geil. Dann verliere ich halt das Spiel. Aber es ist halt egal, weil das war richtig geil, was der gemacht hat. Mhm. Das passiert halt nur durch diese total verrückten Karteneffekte. Man muss halt auch ein bisschen loslassen. Also man weiß, was die Wahrscheinlichkeiten sind, man weiß, was in dem Spiel passiert, man weiß, was man kontrollieren kann und was nicht. Und ich finde es halt nicht schlimm, in einem Spiel zu verlieren. Und ich mag coole Momente. Und das ist das, was in dem Spiel halt häufig kommt. Und auch ich habe mal versucht rauszufinden, wie viele Spiele ich davon gespielt habe. Da ich das auf verschiedenen Accounts und überall verteilt habe, kann ich es nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall, es ist jenseits der 200, definitiv. Mhm. Und ich glaube, die witzigsten Momente habe ich tatsächlich erst in den letzten Wochen in Partien mit dir irgendwie gehabt. Und das war nämlich das, wo ich diese 6 Karten mit Industrialisierung gezogen habe hintereinander. Mhm.
Ja.
Das passiert einem einmal im Leben wahrscheinlich. Und ich finde das immer wieder cool, dass man auch nach über 200 Partien immer wieder solche richtig verrückten Sachen sieht, die einfach Spaß machen.
Und ich finde das ganz witzig, weil das ist ja eher zufällig gewesen an der Stelle. In unserer letzten Partie war es kein Zufall, als du die Impfung immer wieder aktiviert hast.
Ja.
Wo du
Pflanzenkarte.
Ja, wo du mir mit der Pflanzenkarte einmal gezeigt hast, wie es ist, wenn man bei den Pflanzen hinterher hängt und einfach für 5 Runden hintereinander komplett auseinandergenommen wird.
Mhm.
Ja.
Genau. Du warst da aber auch ein bisschen vorne und ich habe gedacht, ich lasse jetzt mein Board State exakt so, wie es ist und ich hämmer jetzt einfach auf den Fehler, den du gemacht hast, nicht auf Pflanzen zu gehen, hämmer ich einfach richtig hart drauf rum. So lange, bis du einmal wieder auf Null bist.
Mhm.
Und dann können wir das Spiel weiterspielen.
Ja, und ich hatte die Hoffnung irgendwie so, also so, es fühlte sich an wie auf der Zielgerade und man will nur noch irgendwie den einen, irgendwie das eine Seil irgendwie packen oder beim Klettern den einen Griff noch haben und man wird immer wieder runtergezogen und ich weiß, ich bin so knapp vor dem Ziel und brauche nur meinen einen zufälligen Zug am besten oder dann, was habe ich dann versucht? Ich habe dann versucht, so Sachen zu machen, was ich am Anfang nicht gemacht hatte, ist, dass ich, am Anfang habe ich nie eine Karte aktiviert, die du dann auch aktivieren würdest.
Mhm.
Weil ich gedacht habe, ich will dir ja nichts schenken, keine Aktion. Gefühlt mache ich das gerade sehr viel, vor allem wenn das so Effekte sind wie ziehe und spiele eine 3 oder irgendwie sowas, in der Hoffnung, dass deine Karte, die mich die ganze Zeit ärgert, einfach durch Zufall überdeckt wird. Da poche ich halt auch irgendwie auf den Zufall und ich darf danach noch eine Karte ziehen. So.
Genau, wenn wer anders deine Aktion mitnutzt, dann kriegst du eine Bonuskarte und eine Bonuskarte ist halt, wenn du es ganz blöd drunter rechnest und so auf Aktions-Economy rechnest, ist es halt eine Aktion. Das heißt, du hast eine Aktion gespart.
Du hast der anderen Person eine geschenkt. Ja,
ja, aber das ist halt eine, du hast der anderen Person eine Aktion geschenkt. Manchmal kannst du ja auch so absehen, die bringt der anderen Person gar nicht so viel. Dann mache ich das immer. Also wenn ich merke, mir bringt das viel mehr als der anderen Person. Und ganz häufig will das auch niemand anders machen. Und man kann die dazu zwingen. Also sowas wie, wenn irgendwer so ein perfektes Board State hat und man denkt so, ah oh ja, cool. Oder ganz blöd gesagt Steinmetzkunst. Ich sehe, dass wer anders Steinmetzkunst hat und sammelt jetzt die 4 Burgenkarten und ich nutze dann, sag dann, ja, okay, wir alle machen jetzt den Effekt, spiele die höchste Karte aus deiner Hand aus. Und das ist dann halt eine Karte, die man sich oftmals nicht aussuchen kann. Und wenn dann wer anders seine Burgenkarte ausspielt, dann freue ich mich, weil ich weiß, ja, muss er wieder Burgenkarten sammeln.
Ja,
ja, und ich kriege eine Bonuskarte dazu. Vielleicht verdecke ich noch anderen irgendwie ihre guten Karten damit, wie du vorhin gesagt hast. Also das ist schon doch so anderen mitnutzen lassen, mache ich auch sehr häufig. Ich wäge halt immer ab, habe ich insgesamt mehr davon als die andere Person, dann mache ich's.
Ja, ich kam da so drauf, weil man kann sich ja dann bei Boardgame Arena auch die Statistiken angucken und mir macht sowas Spaß. Und ich habe halt gesehen, dass ich relativ häufig zum Beispiel Karten ziehe oder Karten ausspiele und gesehen habe, wenn man guckt, was machen die DurchschnittsspielerInnen und was machen die DurchschnittsgewinnerInnen. Da ist sehr auffällig, die benutzen viel häufiger einen Karteneffekt ausführen, als eine Karte spielen oder eine Karte ziehen. Du hattest das letzte Mal irgendwie gesagt, wenn du zweimal hintereinander eine Karte gezogen hast in einer Runde, dann gleicht das schon fast so einer Resignation irgendwie.
Ja.
So. Ja.
Es gibt manchmal, also die blödeste Situation, die es gibt, ist, wenn man fünf Kartenstapel liegen hat und man liest sich alle Effekte durch und man stellt fest, kein einziger dieser Effekte bringt mir was, weil das bedeutet, ich muss jetzt neue Karten draufkriegen. Das heißt, ich ziehe eine Karte und muss die dann ausspielen. Das ist mein kompletter Zug.
Ja.
Und dann kann ich nächste Runde erst etwas machen. Aber ob die Karte, die ich ziehe, in dieser Situation jetzt besonders gut ist, steht auch noch mal in den Sternen. Das heißt, ich ziehe eine Karte und stelle fest, na, die ist auch nicht viel besser als das, was ich liegen habe. Dann ziehe ich jetzt noch eine Karte. Dann ist das Beste, was ich machen kann, in der nächsten Runde vielleicht eine Karte ausspielen und sie dann einmal nutzen. Aber das sind jetzt schon, also das ist dann schon die vierte Aktion, wo ich überhaupt was Gutes mache. Deswegen ideal sind Karten, die mir zwei Sachen gleichzeitig machen lassen. Irgendwie eine Karte ziehen und ausspielen. Oder andersrum, Karte ausspielen und Karte ziehen. Das ist halt so in den ersten Zeitalter Segeln zum Beispiel, ist eine meiner Lieblingskarten.
Ja, die ist cool.
Weil du eine Karte ausspielst und ziehst. Das lasse ich auch alle am Tisch gerne mitmachen. Das ist mir dann egal. Dann sage ich so, komm, wir alle spielen jetzt alle unsere Karten aus und ziehen jetzt. Das beschleunigt das Spiel unglaublich. Ich habe irgendwie eine riesige Kartenhand, weil ich Bonuskarten ziehe ohne Ende dadurch. Und dann läuft das irgendwie, dieses immer wieder, ich ziehe zwei, du bist dran. Ja, ich ziehe auch zwei, du bist dran. Das ist halt, da stagniert das Spiel halt total. Und wenn das in Situationen passiert, wo die anderen gute Karteneffekte haben, dann ist das Spiel eigentlich schon gelaufen. Also da kommt man kaum hinterher.
Ja, ich habe dann manchmal hatte ich dann zumindest für mich realisiert, es führt auch nicht ganz so zum Ziel, aber angenommen, ich habe 3 Karten auf der Hand, die gefallen mir nicht, meine 5 Karten in der Auslage gefallen mir nicht, ziehe ich jetzt Karten oder spiele ich Karten? Und dann, wenn das jetzt Münzen oder Pflanzen sind zum Beispiel und die andere Person, auch wenn der Effekt mir noch nichts bringt, dass ich einfach diese Symbole erstmal sammle, aber es fühlt sich trotzdem sehr langsam an. Dein Beispiel mit dem Segeln, eins, was auch eine Weile gedauert hat, Optik. Ich ziehe eine Karte und score die, glaube ich, eine 3.
Archivieren.
Archivieren also unten ist drunter unten drunter schieben. Ah ja, tack. Wenn das aber keine wenn das keine Münze hat, dann müsste ich dir eine Karte schenken, wenn du weniger Punkte hast als ich in deinem Errungen, also in deinem, wie heißt das, Ziel, Einflusskarten, ist es auf Deutsch?
Einflusskarten auf Deutsch, im Englischen heißt es eigentlich Score.
Genau, für mich ist Score-Pile, genau. Und bis ich da mal gemerkt habe, okay, die finde ich sogar besser, während ich weniger Münzen habe, weil dann ist mein Gegenüber gezwungen, die zu spielen und schenkt mir vielleicht noch Karten, wenn die andere Person eben mehr Karten im Score-Pile hatte. Ich weiß nicht, also diese Erkenntnis fand ich auch so total mind-blowing. So, ich will, und also es ist besser für mich, wenn ich die Minderheit in diesem Symbol habe, den Karteneffekt auszuspielen. Ganz kurz zu einer Karte, das würde mich interessieren. Ich habe noch nie Fission gespielt. Das ist doch quasi eine Atombombe, oder?
Das ist die Atombombe, genau. Ja, was die Karte macht, ist halt, du ziehst eine Karte. Ich glaube, wenn sie eine bestimmte Farbe hat, ich glaube, wenn sie rot ist, dann wird das Spiel wieder zurückgesetzt. Sagen wir einfach, wie es ist. Das Spiel wird zurückgesetzt. Das Einzige, was noch bleibt, sind die bisher gepunkteten Errungenschaften oder Domänen, heißen sie, glaube ich, eigentlich.
Aber die Karten, die ich ausgespielt habe, kommen nochmal auf die Stapel? Ich hatte das so verstanden, dass die komplett aus dem Spiel sind.
Nee, das kommt alles wieder auf die Stapel zurück. Ah. Alles aus dem Punktestapel, alles auf der Hand und alles auf dem Spielbrett kommt wieder zurück. Das heißt, es ist das, was eine Atombombe macht. Sie bombt uns alle wieder zurück in die Steinzeit. Also das ist halt so dieses, im Amerikanischen gibt es da noch so irgendwie Back to the Stone Age, ich weiß nicht. Es gibt irgendwie so ein Zitat, was aus irgendeinem Film ist, was da immer wieder gerne gerufen wird, wenn jemand Fischen auf den Tisch wirft. Genau, und das ist halt der Effekt von dieser Karte. Die ist halt wieder so ein kompletter Gleichmacher. Ich habe die schon benutzt und die wurde auch bei uns schon oft getriggert. Das ist halt vor allem gut, wenn irgendwer weit vorne ist. Also wenn irgendwer die Punktekarten, sagen wir mal 1 bis 4, schon gepunktet hat.
Aber die behält die Person doch, oder?
Die behält die Person.
Deswegen habe ich mich die ganze Zeit gedacht... aber dann, ich will ja keine neue Partie starten, wenn jemand schon 4 Errungenschaften hat und nicht nur eine.
Naja, aber wenn die andere Person nächste Runde eh gewinnen würde, dann kann man es vielleicht machen.
Ja.
Einige Menschen hassen diese Karte. Vor allem, wenn man die mit dem richtigen Kartenspiel auf dem Tisch spielt. Die ganzen Karten wieder in 10 Stapel zu sortieren, ist schon ein bisschen nervig.
Stimmt.
10 Kartenstapel mischen.
Ja.
Ganz schlimm ist, wenn man es noch mit Erweiterungen spielt, weil man dann nämlich noch zu jedem Kartenstapel noch einen Erweiterungskartenstapel hat, die ja auch alle wieder zurückkommen. Das ist dann richtig nervig. Aber man kann die Karte schon spielen. Also das macht schon, manchmal macht das Sinn. Wenn man so das Gefühl hat, so gerade so gegen Ende, bei den Zehnerstapeln, ist es ja auch so, dass die Effekte halt komplett aus dem Ruder geraten und da so ein paar Auto-Win-Effekte drin sind. Und wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel, ich liege eigentlich vorne, aber es gibt noch diese fiese Siegbedingung, wenn jemand eine Karte mit der Größe 11 ziehen müsste, die es nicht gibt, dann gewinnt die Person, die die meisten Punkte hat. Und Punkte und Errungenschaften ist ja noch was anderes. Das heißt, da geht es wirklich nur um den Punktestapel, was eigentlich für die Siegbedingungen vollkommen egal ist. Und man kann sehr sneaky sein, selbst wenn man weit hinten liegt und einfach ganz viele Karten in seinen Score-Pile kriegt und dann versucht, einfach eine 11 zu ziehen, dann gewinnt man das Spiel auf einmal. Und das ist natürlich auch was andere mit Fischen wieder verhindern können. Und dann startet man das Spiel und die sagen, haha, aber ich habe schon 4 Punkte mehr als du. Also jede Karte hat halt irgendwie schon einen Sinn. Ich glaube, es gibt keine einzige Karte, die mir einfällt, wo ich nicht sagen könnte, warum die nicht auch gut ist. Es gibt klar welche, die besser sind und welche, die schlechter sind, aber jeder hat schon so seinen Sinn. Und Fischen ist halt eine dieser Extremkarten.
Ja. Mir fällt gerade ein, dass hier die Idee ist ja quasi von dem Podcast so über Spielerinnen, die man halt einfach sehr viel spielt, eventuell auch digital, weil es halt nicht, wie du beschrieben hast, nicht unbedingt einfach ist, die passenden Leute so vor der Tür zu finden. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr das Herr-der-Ringe-Kartenspiel gespielt und da gibt es einen Podcast, der bespricht einfach jede Folge eine andere Karte aus dem Herr-der-Ringe-Kartenset. Und man könnte einen Innovation-Podcast machen, wo man einfach jede Folge über eine Karte redet und wie die mit einer anderen interagiert. Also die reden auch nur eine Viertelstunde über eine Karte.
Du hast ja die 4 Erweiterungen noch nicht gespielt.
Nee, aber ich habe auch, also das vielleicht auch so in meiner Wahrnehmung, ich habe das Gefühl, die braucht man auch wirklich eine ganze Weile nicht. Also danach sind sie halt, also ich bin jetzt froh, mal eine zu spielen, so, machen wir ja gerade, aber ich verstehe die noch nicht, ich muss mir da mal die Regeln durchlesen. Das macht es halt auch nochmal chaotischer, wenn man die da noch nicht ganz gelesen hatte.
Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, die Erweiterung, die es jetzt gerade bei Board Game Arena gibt, also die, was sind das, die Artifacts of History oder so heißt sie, das ist nicht die Erweiterung, die ich als erste spielen würde. Also Echoes of the Past ist tatsächlich, also die erste Erweiterung, die ist halt wirklich gut und die ist auch irgendwie kontrollierbar und nachvollziehbar. Und ohne jetzt zu sagen, worum es darin geht, was die im Endeffekt macht, ist, ohne relativ viel zusätzliche Regeln einfach dafür zu sorgen, dass ab und zu Karten ins Spiel kommen, die man noch nicht gesehen hat und die richtig coole Effekte haben. So, das ist das, was die Erweiterung macht. Also die fühlt sich einfach gut an, weil man nach vielen Partien, also wenn du die jetzt spielen würdest, dann hättest du einfach zwischendurch unter den 4 Karten, die du auf der Hand hast, eine Karte, die du noch nie gesehen hast und wo du sagst, ach, das ist auch ein cooler Karteneffekt. Die anderen Erweiterungen, die bringen halt die Karten auf eine ganz weirde, komische Art ins Spiel. Und jetzt auch bei dieser, was gerade bei Board Game Arena in der Beta ist, bei den Artefakten, die Art und Weise, wie die Karten ins Spiel kommen, ist sehr umständlich. Da muss man sich erstmal reindenken und dann kommen die noch zwischendurch auf so einen virtuellen Zwischenplatz, wo man dann noch eine andere Entscheidung mit der Karte machen kann. Und das ist, ja, das kann man irgendwie machen, aber das ist auch nicht meine Lieblingserweiterung, auch wenn die Karten da drin cool sind, aber das ist irgendwie, das schiebt das Spiel in so einer Richtung, die es für mich wieder so ein bisschen chaotisch macht. Also, und was vor allem bei der Erweiterung drin ist, da sind Karten drin, die nochmal so richtig, richtig krass stark sind und die manchmal dazu führen, dass man einfach nur noch diese Karte spielt und sonst nichts.
Okay.
Also bei der Online-Partie, die wir jetzt gerade haben, weiß ich nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber
nee.
Ich mache irgendwie seit 6 Runden nichts anderes, als Punkte zu scoren mit einer Karte, die ich im ersten Zeitalter gezogen habe.
Okay. Ja, die spielen wir jetzt auch ja noch zu viert im Teammodus und ich krieg's nicht hin, 4x5 Karten oder 4x6 Karten alle auf dem Schirm zu haben. Nee, das ist jetzt quasi, das entdecke ich jetzt erstmal einfach durch Chaos. Eine kurze Frage, die mir eben in den Sinn gekommen ist, ich weiß nicht, wie wirklich interessant die Diskussion ist. Aber das Spiel ist ja eigentlich ziemlich abstrakt. Man hat diese Karten, da ist Text drauf und die Symbole. Gleichzeitig verwenden wir aber die ganze Zeit so Begriffe wie zurück in die Steinzeit bomben oder man muss halt irgendwie die frühen Zeiten der Festung hinter sich lassen, um in die nächste Ära zu kommen. Ist das Spiel für dich rein abstrakt, rein thematisch? Wie ist das für dich oder ist das einfach was Eigenes?
Das Spiel hat, also, das ist eine gute Frage. Das Spiel hat viele, also das ist ein, ich würde es anders sagen, es ist ein sehr mechanisches Spiel, was sehr viele kleine thematische Anker hat, die oftmals mit den Augenzwinkern zu erklären sind. Zum Beispiel das mit den Hochhäusern, die Karte, die du genannt hast, wo irgendwie das obere weggeht und dann geht der ganze Kram darunter weg. Mhm. Das ist natürlich irgendwie so dieses Bild von einem Hochhaus, was so einstürzt, was so von oben so runterstürzt. Die Karte Flight, also Flug, wo ein Flugzeug drauf ist, das ist halt, die lässt dich halt Karten, die nach rechts gefächert sind, nach oben fächern. Mhm. Also es ist irgendwie wie ein Flugzeug, was startet, was so erstmal so auf der Fahrbahn fliegt und dann so geht's nach oben. Da sind viele, also und Segeln und Rad, also die bringen dir halt irgendwie
Tempo.
Da steht halt drauf, genau, da steht halt drauf, zieh zwei Karten. Das ist halt, das hat nichts mit einem Rad zu tun, aber im Endeffekt ist das Rad das, die Karte, die dir am Anfang Tempo geht, und Gesetzgebung oder auf Englisch Code of Laws ist halt die Karte, die dir irgendwie Struktur in Karten gibt. Also das ist irgendwie alles schon, es hat so thematische Anker.
Eindosen finde ich noch sehr thematisch, also Canning,
ja,
wo du einfach Karten von der Auslage nimmst und in deinen Score-Pile machst, also du bunkerst die so alle ein, ja.
Ja, das ist schon, ja, und natürlich Fischen, ne, die Atombombe, die Kernspaltung da, wo alles komplett wieder wegkommt, das ist schon, also das hat halt alles so ein Augenzwinkern, weil das Spiel weiß selber, dass, dass es so mechanisch ist, aber es nutzt halt irgendwie so ein paar kleine Anker, dass man so sagen kann, ach, das ist witzig, was sie sich da überlegt haben.
Ist also eigentlich nicht so ein Thema, sondern eher so wie so ein Easter Egg, was man entdeckt, man versteht die Anspielung.
Ja, so ein bisschen, ja. Du kennst ja jetzt die Erweiterung noch nicht, aber in dem Basisspiel sind ja, das sind wirklich irgendwie krasse Innovationen.
Das Rad.
Das Rad, Gesetzgebung, Mathematik, Segeln, Schriftsetzung, Schutzimpfung.
Industrialisierung,
genau, nachher irgendwie auch Quantenphysik und Zeitreise und so. In der ersten Erweiterung ist das schon komplett über den Haufen geworfen. In der ersten Erweiterung, die Sachen, die man da erforscht, sind Essstäbchen, Origami, Spielzeugautos, Kaugummi, Reality-Shows, solche Sachen halt. In der Artefakt-Erweiterung ist dann irgendwie eine...
Ich habe so einen Faden jetzt gezogen.
Ja.
So ein Garten.
Ja. In der Artefakterweiterung ist eine Karte, die heißt Where is Waldo? Und der Karteneffekt ist You Win. Weil du ihn halt gefunden hast. Unter all den Karten hast du Waldo gefunden. Dann gewinnst du halt. Ja, also das wird auch zunehmend immer ein bisschen witziger. Das ist auch so ein bisschen, also Karl Schuldig hat halt so sehr, hat einen sehr komischen, super subtilen Humor, der halt in sowas halt irgendwie rauskommt. Das ist bei Ruhm für Rom, ist es halt auch irgendwie, dass es so ein bisschen eingebaut ist. Ja, aber er lässt das halt so ganz minimal raus. Und ich glaube, das Spiel wird halt so, also das ist ein mechanisches Spiel, was so ein bisschen durch thematische Anker und einen witzigen Humor zusammengehalten wird. So, dass man sich da schon irgendwie so, dass man da ein paar Themenpunkte drin sieht.
Ich will noch eine Weile Innovation spielen. Wenn ich mir danach ein nächstes Karl Czadek-Spiel angucken will, was sollte ich mir angucken? Sollte ich einfach zum Motanei, weil das greifbar ist auf Yukata? Oder was würdest du empfehlen?
Ich empfehle immer Ruhm für Rom, weil das wirklich, also das ist das Spiel. Mhm. Wenn man so auf, also das sollte man auch mal gespielt haben, wenn man sich allgemein für Spiele interessiert und wenn man sich vor allem dafür interessiert, was man mit Karten machen kann. Genau, Motainai kann ich auch voll empfehlen. Das Problem ist, Motainai ist nicht das Spiel, was ich empfehlen würde, wenn man jetzt Innovation gespielt hat. Motainai ist das Spiel, was ich empfehlen würde, wenn man Ruhm für Rom gespielt hat.
Okay.
Weil Motainai nämlich mehr mit Ruhm für Rom zu tun hat als mit Innovation. Und quasi, also Ruhm für Rom ist eher so ein 60 bis 90 Minuten Spiel, was halt irgendwie auch sehr viel so mit Aufbau zu tun hat.
Mhm.
Und Motainai nimmt dann halt einfach diese Idee von Ruhm für Rom und haut das in ein 50-minütiges, ich sag's jetzt einfach, 15-minütiges, total chaotisches Glücksspiel, was plötzlich Karl Schuddeck-mäßig nach der 20. Partie total kontrollierbar wird.
Okay.
Ja. Aber es ist, ja, es, nee, es ist Ruhm für Ruhm. Das solltest du als nächstes spielen. Also auch, okay, gerade wenn es um Multi-Use-Cards geht, ich meine, du magst ja auch Race for the Galaxy.
Ja, sehr gerne.
Das geht in die Schiene. Bloß, dass du bei Ruhm für Ruhm, das hat halt so ein Niveau in den Mechanismen, dass du während des ersten Spiels denkst, ich verstehe überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Weil jede Karte, ich glaube, jede Karte kann in 5 oder 6 unterschiedlichen Positionen liegen. Ja. Und du musst kontrollieren, wo sie von wohin geschoben wird, um am Ende das zu machen, was du machen willst. Da wirst du häufig das Gefühl haben, ich weiß, was mein Ziel ist, aber ich habe nicht mal im Ansatz eine Ahnung, welche Aktionen ich machen muss, um die Karte dahin zu kriegen. Und das macht schon ziemlich Bock, das rauszufinden.
Du hast eigentlich damit gestartet, aber mit dem Zitat, aber hat dir Innovation irgendwas beigebracht, was sich auch auf dein restliches Leben übertragen lässt?
Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass das Spiel mir das beigebracht hat fürs restliche Leben. Aber das Spiel hat mir auf jeden Fall für andere Spiele beigebracht, einfach Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen und nicht so verbissen alles kontrollieren zu wollen. Es hat mir vor allem beigebracht, dass ich in Erstpartien nicht versuche zu gewinnen und dass ich nicht vor dem ersten Spielzug wissen möchte, was der dritte Tiebreaker ist, der in 2 Stunden relevant sein kann, dass ich nicht vor der ersten Partie wissen will, welche Kartenaufteilung in einem Kartendeck existiert. Dass das alles Dinge sind, die mich für eine 10. bis 15. Partie interessieren und vorher halt nicht. Also ich glaube, das habe ich schon durch Innovation irgendwie gelernt, dass das mit der Zeit einfach kommt und dass es einfach Spaß macht, vorher einfach zu gucken, was passiert. Also ich bin ein richtig guter aus dem Bauch raus Spieler dadurch geworden. Auch so mit solchen, also auch bei solchen Spielen wie Arche Nova, jetzt letztes Jahr, dann spiele ich mal einfach drauf los. Und die ersten Partien waren bei mir, also erste Solo-Partie war, glaube ich, irgendwie 40 Minuten, wo andere gesagt haben, oh, erste Solo-Partie, 90 Minuten, total lang nachgedacht. Ich hatte irgendwie minus 18 Punkte. Voll verkackt alles. Es war mir total egal. Ja. Die dritte oder vierte Partie, die hat dann 1 Stunde gedauert, weil ich dann wusste, was ich überhaupt mache und weil ich dann ein bisschen nachgedacht habe. Und erst danach ging es wieder ein bisschen runter. Aber die ersten Partien, ich kloppe halt einfach vieles jetzt einfach durch und guck, was passiert. Und das macht mir Spaß. Und genau, weil ich weiß halt, egal wie gut ich jetzt überlege, wenn ich ein Spiel nicht kenne, dann kann ich es eh nicht gut spielen. Also es gibt viele Spiele, die ich bei der ersten Partie versucht habe zu verstehen und dann sowas sagen konnte wie, ja, ich weiß, diese und diese Strategie ist mit Sicherheit gut und es ist total wichtig, bei Anak nur auf die Tempelleiste zu gehen oder so und alles andere ist irgendwie total egal. Ja, aber das ist ja sehr Pustekuchen. Also vor der, ich sag mal, bei einem Spiel vor der 30. Partie hast du es meistens nicht verstanden. Bei den Spielen in dem Komplexitätsgrad, über den wir jetzt gerade so reden, musst du halt eh die 30 Partien durchmachen. Also braucht man vorher sich auch gar nicht groß Gedanken machen, was da passiert.
Ich würde da eine Kleinigkeit ergänzen. Ich glaube auch, wenn du in der ersten Runde dir irgendwie so einen Plan schmiedest und der funktioniert einigermaßen gut, wie jetzt, sagen wir mal, die Tempelleiste in Anak, dann hat sich dein Eindruck auch verfestigt. Und dann bleibst du da hängen auf diesem Schritt. Ja. Cool. Das war Innovation oder unser Gespräch darüber. Wo finden dich die Menschen, wenn sie dich irgendwie im Internet kontaktieren wollen?
Ja, auf verschiedenen Discords findet man mich, wenn man laut Hesi ruft meistens. Also irgendwo bin ich zu finden.
3-mal Hesi, genau. Hesi, dann erscheinst du.
3-mal, dann stehe ich nachts neben dem Bett und wecke dich. Nee, ganz so gruselig bin ich nicht. Nee, ich bin meistens, also privat bin ich tatsächlich überall meistens zu finden unter dem Namen Fail-Tag, also sowohl in Foren als auch in Discords oder auch bei Boardgame Arena, Yukata, sämtlichen anderen Online-Plattformen bis hin zu Steam und sonstiges. Also wenn man da irgendwen mit dem Namen Fail-Tag sieht, das bin dann immer ich und sonst niemand anderes. Ansonsten habe ich noch einen Instagram-Account namens Fuck Board Games geschrieben, ganz hipstermäßig FCK-BRDGMS. Da mache ich wichtigen gesellschaftskritischen Content.
Ich stimme zu.
Ja, mit Joghurtschüsseln und Dartpfeilen, Addings und Brettspielen. Genau, das ist meine humoristische Kritik an der Konsumgesellschaft. Das ist jetzt höher gegriffen, als es in Wirklichkeit ist.
Boah, ich finde es ganz zutreffend.
Bei Twitter bin ich auch unter dem gleichen Namen. Ja, da bin ich aber auch mehr privat unterwegs, während ich bei Instagram, glaube ich, eher so einen Charakter spiele. Also wer mir bei Instagram schreibt unter dem Account, wird keine Antwort von mir bekommen, sondern von irgendeiner weirden Kunstfigur, die ich da darstelle. Auf jeden Fall keine ernste Antwort.
Ja, ich versuche jetzt nur noch darüber mit dir zu chatten.
Ja, es wird super, super Kommunikation werden, mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen, vielen Dank für die schönen Partien Innovation, die ich bisher alle genossen habe, und ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen nächsten Partien zusammen.
Ja, ich freue mich da auf jeden Fall auch drauf und wenn ich das gerade richtig sehe, bin ich auch bei einer unserer Online-Partien dran. Den Zug werde ich dann gleich machen, wenn wir hier durch sind.
Ja, ich hoffe, du kannst noch nicht in diesem Zug gewinnen.
Nee, das ist noch Anfang der Partie.
Alles ist offen. dann, das war die erste Folge von 256 Partien. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Format ist auch neu für mich. Daher schreibt mir gerne Feedback an 256partien@gmail.com. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du 256 Partien später gehört hast. Die Intro- und Outro-Musik stammt von Tripor. Vielen Dank dafür. Ich freue mich über Feedback per E-Mail an 256partien@gmail.com.